Willkommen zu Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge dreht sich alles um weiße Flecken auf der Haut. Die Weißfleckenkrankheit, auch Vitiligo genannt, ist zwar ungefährlich, kann aber enorme Auswirkungen auf das Leben von betroffenen Kindern haben. Du findest heraus, wie du Vitiligo erkennst, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie du dein Kind im Alltag stärken und vor Stigmatisierung schützen kannst. Und wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Behandlung. Für eine individuelle Beratung wende dich bitte an deinen Hautarzt oder deine Hautärztin. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Guten Morgen, liebe Herzis, und guten Morgen, liebe Tati.
Hallo Felix, schön dich zu hören.
Ich freue mich auch sehr, heute wieder mit dir eine neue Folge aufzunehmen. Und bevor wir losgehen, erzähl doch mal, wie geht's dir so? Was ist bei dir so in letzter Zeit los gewesen?
Du, ehrlich gesagt, bei uns stehen alle Sterne auf Urlaubsvorbereitung. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir ab nächster Woche in den Sommerurlaub starten. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das ist so ein bisschen auch sentimental bei uns in der Kita. Da werden jetzt also schon die Körbe von den Kindern quasi zusammengepackt. Da werden die selbstgemalten Bilder von der Wand genommen, alles irgendwie in Mappen gesteckt. Und irgendwie herrscht halt immer so ein bisschen so eine nostalgische Stimmung und gleichzeitig ein bisschen Aufregung, weil die Große kommt jetzt dann schon in die nächste Gruppe. Und da freuen wir uns auf jeden Fall über alles, was kommt. Über was ich mich nicht so freue, sind diese Berge, die es dann zu packen gibt mit zwei Kindern. Wir fahren ja an die Nordsee. Das heißt, ich muss alles von mehr oder weniger Winteranzug, Daunenweste, Walkanzug bis hin zum irgendwie Bikini mitnehmen. Also das beschäftigt mich jetzt schon einige Tage. Ich versuche das so ein bisschen in Etappen zu machen. Ich muss das Ganze ja irgendwie auch koordinieren mit meiner Kleinen, die Einjährige, die jetzt überall rumläuft und immer fleißig auspackt, was ich einpacke. Also ja. Somit, bei uns ist schon gefühlt ein bisschen Urlaubsstimmung, Felix. Und bei dir?
Ja, das hört sich super gut an. Und ich finde, Urlaub ab und zu ist einfach auch so wichtig, dass man ein bisschen runterkommt und auch einfach auch Zeit miteinander mit der Familie zu verbringen, die irgendwie nicht durch Arbeit oder so unterbrochen ist, sondern wo man sich voll aufeinander konzentrieren kann. Das finde ich super wichtig und das macht mir auch immer so Spaß. Bei mir geht es tatsächlich erstmal nicht in Urlaub. Ich war ja gerade erst in Griechenland. Stattdessen, du wirst nicht glauben, haben wir gerade Hand, Fuß, Mund bei uns zu Hause. Ja, ist über unsere kleine Familie hereingebrochen. Aber unser Kleiner, der ist ganz, ganz stabil noch und schläft zwar nicht besonders gut und hat das ganze Gesicht und das meiste seines Körpers auch voller so einer kleinen Bläschen. Aber im Großen und Ganzen geht es doch ganz gut.
Schön, Felix. Vielleicht hast du dir auch nochmal unsere Folge Hand, Fuß, Mund angehört. Er liegt ja jetzt auch schon ein paar Monate zurück. Aber sicherlich noch genauso aktuell, wie wir merken. Also ja, die nächste Kita-Seuche.
Ganz genau, Tati. Um Kita-Seuchen geht es ja heute nicht. Heute geht es um eine Hauterkrankung, die überhaupt kein bisschen ansteckend ist tatsächlich. Und zwar geht es um die Weißfleckenkrankheit, auch Vitiligo genannt.
Genau. Und nur eins vorweg, liebe Herzis, das richtet sich vor allen Dingen an unsere Ärzte und Ärztinnen, die uns ja auch immer mehr zuhören. Wir wollen nämlich heute nur über die allerhäufigste Form der Weißfleckenkrankheit sprechen. Und zwar ist das die nicht segmentale Vitiligo.
Und genau, das ist eben ganz wichtig, weil es zwei verschiedene Sorten gibt. Und die eine ist ganz, ganz häufig. Das ist eben diese typische Weißfleckenkrankheit, wie ihr sie vielleicht schon kennt. Und das andere, die segmentale Vitiligo, ist eben eine Erkrankung, die ganz, ganz selten ist und auf die wir heute nicht eingehen wollen, weil die einfach so speziell ist, dass sie für die meisten einfach nicht so relevant ist. Tati, vielleicht kannst du uns mal erklären, wie sieht denn die Vitiligo, also die Weißfleckenkrankheit, eigentlich genau aus auf der Haut?
Also im Grunde genommen sagt die Krankheit schon, was man auch an der Haut vorfindet, nämlich weiße Flecken. Und die sind in der Regel ganz scharf begrenzt. Das heißt, man könnte einen angespitzten Bleistift nehmen und die Grenze quasi ganz genau nachmalen. Die Flecken sind nicht immer so weiß wie ein weißes Blatt Papier, ja, aber sind in jedem Fall deutlich heller als der Rest der Haut. Und diese weißen Flecken fallen umso mehr auf, je dunkler die Haut darum ist. Also wenn jetzt mein Kind zum Beispiel einen dunkleren Hauttyp hat, dann fallen diese weißen Flecken sehr deutlich auf. Wohingegen, wenn mein Kind jetzt einen sehr hellen Hauttyp hat und ohnehin fast weiße Haut hat, dann ist der Kontrast weniger und dann sieht man die weißen Flecken manchmal nur bei genauem Hinsehen.
Ja, okay, verstehe. Und gibt es da spezielle Stellen auf der Haut, wo die auftreten, irgendwie besonders im Gesicht und am Bauch, oder können die irgendwie überall sein?
Ja, du hast völlig recht. Also grundsätzlich können die überall auftreten, aber besonders häufig bei Kindern ist das Gesicht betroffen, speziell die Bereiche um den Mund oder um die Augen. Genauso die Hände, die Füße, aber auch Knie, Ellenbogen und überall dort, wo ich auch Reibung habe. Also zum Beispiel da, wo der Hosenbund sitzt, also auf den Hüften und tatsächlich, wo Haut auf Haut aufliegt, also in den Hautfalten, zum Beispiel in den Ellenbeugen, Kniekehlen oder auch im Windelbereich oder im Intimbereich.
Gibt es da irgendwie einen speziellen Grund dafür, dass es genau an diesen Stellen ist, oder ist das irgendwie Zufall?
Ja, man hat nämlich herausgefunden, dass überall dort, wo die Haut besonders mechanisch beansprucht wird, also wo die Haut viel in Bewegung ist oder viel Reibung erfährt, viel gedehnt wird, da entstehen schneller diese hellen Flecken. Und deswegen passt das ja zum Beispiel auch, dass der Bereich um den Mund oder um die Augen, die ja ständig in Bewegung sind, oder die Hände, die ständig irgendwie in Bewegung sind und Dinge berühren, eben besonders betroffen sind.
Okay, dass ich das richtig verstanden habe, überall da, wo sozusagen die Haut so ein bisschen strapaziert wird, also wo irgendwie besonders Spannung auf der Haut ist, da treten diese Stellen auf, richtig?
Richtig. Und in diesen hellen Flecken, da können auch weiße Haare wachsen. Also das bedeutet, wenn so ein weißer Fleck zum Beispiel an der Kopfhaut auftritt, dass auf einmal auch die Haare ihre dunkle Farbe verlieren, ihr Pigment, und dann eine weiße Strähne zu sehen ist. Kann man zum Beispiel auch ganz gut im Wimpernkranz manchmal beobachten, dass wenn die Lider betroffen sind, dass dann auch die Wimpern ganz blass werden.
Das ist ja super spannend. Kennst du es nicht auch? Es gibt manche Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind, die dann eine weiße Strähne haben. Ist das auch dann diese Vitiligo oder ist das was anderes?
Das ist tatsächlich was anderes. Es gibt auch gewisse genetisch bedingte, also erblich bedingte, ja, Situationen, in denen das Pigment verloren geht oder gar nicht erst vorhanden ist. Und dazu zählt zum Beispiel diese eine isolierte weiße Strähne. Bei der Vitiligo ist es wirklich so, dass ich an mehreren Stellen weiße Flecken an der Haut habe und innerhalb dieser Flecken dann auch die Haare hell sein können.
Ah, okay, verstehe. Und was ist die Ursache dafür? Weil es ist schon ein bisschen verwunderlich, oder, dass die Haut an dem Körper eigentlich insgesamt ganz normal ist, also ganz normal pigmentiert, ganz normal braun. Und an manchen Stellen fehlt einfach dieses Pigment. Wie kommt es dazu?
Ja, das sind mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Also die Vitiligo ist grundsätzlich eine chronische Autoimmunerkrankung. Was bedeutet das? Auto heißt ja gegen sich selbst gerichtet. Und Immunerkrankung ist eben genau das, dass das Immunsystem quasi sich selber oder die körpereigenen Strukturen angreift. In dem Fall ist es so, dass das Immunsystem die pigmentbildenden Zellen, also die Melanozyten, das sind diese kleinen oktopusartigen Zellen, die eben den braunen Farbstoff in der Haut produzieren, angreift. Entsprechend gehen die Melanozyten zugrunde, entsprechend wird weniger braunes Hautpigment gebildet und die Haut ist blasser.
Verstehe. Das bedeutet also, das Immunsystem denkt fälschlicherweise, dass Teile des eigenen Körpers, in dem Fall die pigmentproduzierenden Zellen, irgendwie böse sind und schädlich und attackiert die dann. Und dadurch kommt es eben dazu, dass die kaputt gehen und eben kein Pigment mehr produzieren können. Und ist es irgendwie so, dass manche Leute davon besonders häufig betroffen ist? Geht es irgendwie in Familien, dass irgendwie mein Vater das auch hatte, dass ich das dann auch bekomme? Oder?
Genau, es ist bekannt, dass in Familien die Vitiligo gehäuft vorkommen kann. Und man hat auch mittlerweile schon verschiedene Gene gefunden. Wenn man diese Gene in dieser veränderten Form hat, ist eben das Risiko höher, dass man eine Vitiligo entwickelt. Und interessanterweise ist es auch so, dass Menschen mit Vitiligo auch ein etwas höheres Risiko haben, andere Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel ein Typ-1-Diabetes oder zum Beispiel eine autoimmune Schilddrüsenentzündung, die nennt man Hashimoto-Thyroiditis, oder auch ein kreisrunder Haarausfall. Also das sind alles Autoimmunerkrankungen, wo sich das Immunsystem aber gegen unterschiedliche Zellen in unserem Körper richtet. Und eben für all diese Erkrankungen scheint es eine genetische Veranlagung zu geben.
Okay, verstehe. Das bedeutet also, da gibt es so eine genetische Komponente. Und wenn meine Eltern betroffen sind, habe ich auch ein höheres Risiko. Okay, das erleuchtet mir voll ein. Gibt es aber noch andere Faktoren irgendwie, die dazu führen können, dass sowas vielleicht auch ganz spontan, ganz von alleine mal auftritt?
Ja, wir wissen, dass eben gewisse Faktoren aus der Umwelt, Menschen, die diese genetische Veranlagung haben, eben dazu führen können, dass dann tatsächlich auch diese Melanozyten, diese pigmentbildenden Zellen auch angegriffen werden. Ja, weil nur weil ich die genetische Veranlagung habe, heißt das noch lange nicht, dass ich die Erkrankung tatsächlich entwickle. Und da weiß man, es ist aber nicht so ganz geklärt, dass bestimmte Faktoren, zum Beispiel Infekte, ja, bestimmte Situationen, die die Haut verletzen oder reizen, also zum Beispiel auch eine Operation an der Haut oder ein aufgeschrammtes Knie oder auch ein Sonnenbrand, ja, auch eher dazu führen, dass diese Autoimmunreaktion dann tatsächlich einsetzt. Und allgemein, und das sehen wir ganz häufig auch tatsächlich bei Kindern, kann Stress die Erkrankung quasi zum Ausbruch bringen oder eben auch verschlimmern.
Okay, Tati, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es also so, man hat so eine gewisse genetische Vorbelastung, sage ich jetzt mal. Die bedeutet aber erstmal gar nichts, sondern erst dann, wenn ich eben mit bestimmten Einflüssen von außen konfrontiert werde, eben zum Beispiel einen Infekt oder besonders viel Stress, dann tritt eben diese Erkrankung auf. Stimmt es?
So ist die gängige Erklärung bis heute, ja.
Und ich wollte es vorher schon sagen, aber ich finde, dass sich das ganz schön gruselig anhört. Irgendwie so Autoimmunerkrankung und irgendwie das Immunsystem bekämpft den eigenen Körper. Ist denn die Vitiligo gefährlich?
Nein, die Vitiligo als solche ist total ungefährlich im Sinne von, man stirbt daran nicht, sie ist nicht ansteckend, es werden auch keine inneren Organe ja, durch die Vitiligo angegriffen. Aber deswegen ist die Vitiligo noch lange nicht harmlos, weil diese Vitiligo ist viel mehr als einfach nur ein kosmetisches Problem. Diese weißen Flecken können wirklich dazu führen, dass ja, Betroffene Stigmatisierung erfahren und auch gemobbt werden.
Ich finde es so wichtig, dass du das Thema ansprichst, Tati, weil man einfach ganz häufig bei diesen Hauterkrankungen gar nicht daran denkt, wie sehr die Betroffenen darunter leiden, wenn sie eben anders aussehen als vielleicht die Kameraden in der Kita oder die Freunde in der Schule. Und ganz häufig ist es ja wirklich so, dass man auch gehänselt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn irgendwie weiße Flecken im Gesicht so für alle sichtbar vorhanden sind, das ist bestimmt gar nicht so einfach für die Kinder.
Nee, das ist eben die große Schwierigkeit an dieser Erkrankung. Und es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass die Lebensqualität der Kinder massiv unter der Erkrankung leidet und dass das natürlich auch Auswirkungen hat, ja, bis ins Erwachsenenalter, wenn schon in der frühen Kindheit quasi so negative Erfahrungen auch mit den Menschen in der Umgebung gemacht werden. Und deswegen finde ich es eben besonders wichtig, dass wir heute über die Erkrankung sprechen, dass Menschen informiert sind, ja, dass die Erkrankung als solche eben ungefährlich ist und auch nicht ansteckend ist. Und dass wir einfach einen viel offeneren und ehrlicheren Umgang auch mit dieser Erkrankung in der Gesellschaft führen.
Das stimmt. Und ich finde es auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es gibt auch auf Seiten der Modebranche gibt es auch so ein paar Versuche, die Weißfleckenkrankheit so ein bisschen mehr zu normalisieren, sage ich mal. Da gab es erst vor ein paar Jahren so groß Plakatwerbung, wo man eben so ein Model gesehen hat, die eine ziemlich dunkle Haut hatte und dann so ganz helle weiße Flecken. Und ich fand es ehrlich gesagt ziemlich cool. Und für mich hat das Model auch dadurch noch außergewöhnlicher und noch besonderer ausgeschaut. Und ich fand es cool, damit auf diese Art und Weise umzugehen, dass man eben nicht sagt, ich verstecke mich oder ich bin irgendwie sozusagen, ich ziehe mich zurück, weil ich irgendwie Angst vor dem Urteil anderer habe, sondern dass man ganz im Gegenteil einfach selbstbewusst damit rausgeht und einfach sozusagen sich auch dafür akzeptiert, wie man ist.
Ganz genau. Ich meine, am Ende ja ist es das Allerwichtigste, dass man dazu ja kommt, dass man sagt, ich akzeptiere das ist ein Teil von mir, aber diese Erkrankung, die definiert nicht, wer ich bin oder wie viel ich wert bin als Mensch.
Das sehe ich 100% genauso, Tati. Trotzdem würde mich interessieren, gehen die weißen Flecken irgendwann von alleine wieder weg oder bleiben die?
Also, die Frage ist super schwer für das einzelne Kind zu beantworten, ja, weil man steckt einfach nicht drin. Es gibt bei ungefähr 20-30% der Kinder die Situation, dass die Haut von alleine wieder, wir sagen, repigmentiert, also wieder braun wird. Die hellen Flecken verschwinden. Das sieht dann irgendwie, finde ich, auch ganz spektakulär aus, weil da bilden sich meist im Zentrum dieser weißen Flecken auf einmal lauter kleine braune Pünktchen, sodass man so ein bisschen wie so ein Dalmatiner in diesem Fleck aussieht. Und genau, von diesen kleinen Pigmentinseln aus wird dann irgendwann wieder eine gleichmäßige Bräunung erreicht. Dieser Prozess dauert natürlich, aber grundsätzlich ist das eben möglich, diese spontane Neubildung von braunem Hautpigment. Es gibt aber eben bei 70% der Kinder auch den gegenteiligen Verlauf, dass nämlich die Flecken tendenziell mehr werden im Laufe der Zeit.
Okay, verstehe. Also es ist total unklar, wie sich die Krankheit entwickelt. Bei den einen geht es irgendwie von alleine wieder weg, über dieses Dalmatiner-Stadium, was du gerade gesagt hast. Und bei den anderen kann es aber sein, dass es mehr weiße Flecken gibt.
Ganz genau.
Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, gibt es da irgendwas, was man machen kann, damit man diese Erkrankung auffällt oder eben die das Pigment irgendwie zurückholt?
Also ja, es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten. Ganz wichtig ist nur, die Therapien funktionieren am besten, wenn man die Erkrankung quasi früh feststellt und man früh aktiv wird. Weil man kann sich ja vorstellen, das ist ja ein aktiver, dynamischer Prozess, dieser Pigmentverlust. Das heißt, es gibt immer wieder so schubweise Phasen, in denen mehr von den Melanozyten angegriffen werden. Dann gibt es wieder so Ruhephasen und dann kommt wieder der nächste Schub, wo wieder ein Schwung Melanozyten untergeht. Und deswegen ist es eben gut, wenn man möglichst früh auch in dem Verlauf eingreift, weil wenn schon ganz viele weiße Flecken entstanden sind, dann ja, kann die Behandlung eben erschwert sein oder einfach sehr viel länger dauern. Also grundsätzlich wichtig, früh behandeln.
Und wie behandelt man?
Also drei Möglichkeiten, die es gibt bei der Behandlung von Kindern. Ich habe einmal die Möglichkeit, mit einer Creme zu behandeln. Dann gibt es die Möglichkeit einer Lichttherapie. Und weil das ist wirklich nur für sehr schwere Fälle, die einen massiven Leidensdruck haben, die Patienten, kann man auch innerlich mit Cortison in dem Fall behandeln.
Bei der Creme, die du angesprochen hast, lass mich raten, was es ist. Cortisoncreme?
Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten, Felix. Aber das Grundprinzip ist immer, die Entzündung und diese Autoimmunreaktion zu stoppen. Und wir wissen ja, dass Cortison eben auch als Creme super effektiv darin ist, Entzündungsprozesse in der Haut, und zwar nur dort, nur in der Haut zu blocken. Und deswegen kann man sehr gut Cortisoncremes auch verwenden. Man würde da ein bisschen, also so mittelstarke bis starke Cortisoncremes verwenden. Liebe Herzis, es gibt ja die unterschiedlichsten Cortisoncremes. Also Cortisoncreme ist nicht gleich Cortisoncreme. Hört euch da gerne auch nochmal unsere Cortisoncreme-Folge an. Aber da braucht man schon bei der Vitiligo ein bisschen was, ein bisschen ein stärkeres Geschoss in Anführungszeichen. Und dann würde man natürlich aber auch nicht über Monate jeden Tag cremen, sondern was sich zum Beispiel bewährt hat, ist so ein On-Off-Schema. Das bedeutet, dass man zum Beispiel einmal am Tag die Cortisoncreme auf die hellen Stellen cremt. Und das macht man dann für eine ganze Woche, macht dann eine Woche Pause. Eine Woche wieder cremen, eine Woche Pause. Das wäre ein Beispiel. Und dann muss man die Behandlung aber wirklich über einen längeren Zeitraum, so ungefähr 6 Monate auch durchführen, weil diese Repigmentierung, also die Entzündung zu stoppen, das funktioniert relativ schnell. Aber dann wirklich dafür zu sorgen, dass die Melanozyten neues Pigment bilden, das dauert.
Verstehe. Wobei man natürlich sagen muss, Cortison als Tablette zu nehmen, ich glaube, das will man ja eigentlich lieber verhindern, oder? Weil das hat ja, ich meine, das kann ja tatsächlich, besonders wenn man es länger macht, echte Nebenwirkungen haben. Aber du hast gesagt, dass es da auch Cremes gibt, die man verwenden kann. Sag mal, was sind das für Cremes? An was denkst du da?
Also ganz klar bei Kindern und insbesondere, wenn eben also nur gewisse Teile der Haut betroffen sind und nicht der ganze Körper, da sind Cremes auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Und was man möchte, ist, man möchte ja einen anti-entzündlichen Effekt, um diese Autoimmunreaktion in der Haut zu bremsen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei Kindern verwenden wir am allerliebsten Cortison-Ersatzstoffe, sowas wie also LED-Creme oder Protopic-Salbe. Ihr kennt das aus der Neurodermitis-Behandlung. Dafür sind diese Cremes auch zugelassen. Und die wirken eben sehr, sehr gut gegen Entzündung, auch gegen diese Autoimmunentzündung bei Vitiligo. Und gerade im Gesicht und am Hals haben die einen super Effekt, auch vergleichbar mit Cortisoncremes.
Das ist ja spannend, Tati, dass man in dem Fall tatsächlich eine antientzündliche Behandlung macht und da ganz und gar auf Cortison verzichten kann.
Nee, so ist es nicht. Also Cortison wird immer noch auch bei Kindern sehr gerne bei Vitiligo eingesetzt, weil es halt super gut gegen Entzündung wirkt. Aber wir wissen eben, dass eine langfristige Cortisoncreme-Anwendung zu einer dünneren Haut führen kann und zu Nebenwirkungen an der Haut. Und deswegen setzt man das eben in besonders empfindlichen Bereichen, ja, wie zum Beispiel Gesicht und Hals, nicht ein, aber zum Beispiel an Stellen am Körper. Und dann gibt es so ein bewährtes Schema, das nennt sich On-Off-Schema, dass man eben nicht monatelang jeden Tag Cortisoncreme schmiert, sondern zum Beispiel immer nur einmal am Tag, eine Woche lang. Dann macht man eine Woche Pause. Eine Woche cremt man, eine Woche macht man Pause. Und so versucht man dann eben, die Cortison-Nebenwirkung, das Risiko dafür möglichst gering zu halten, indem man Cortisoncreme eben nur an bestimmten Stellen und über eine definierte Dauer auch eincremt.
Verstehe, das macht ja total Sinn. Insgesamt habe ich so ein bisschen rausgehört, dass die Behandlung ziemlich lange dauert. Stimmt es?
Ja, man muss auf jeden Fall Geduld haben. Weil bei den antientzündlichen Therapien ist es so, man verfolgt ja als Hauptziel, dass man erstmal diese Autoimmunreaktion stoppt. Ja? Das heißt, dass nicht neue weiße Stellen dazukommt. Damit aber die Repigmentierung einsetzt, also die Stellen quasi wieder unsichtbar werden, weil sie denselben Farbton wie der Rest der Haut annehmen, das braucht eben sehr, sehr lange Zeit und es braucht vor allen Dingen auch das Sonnenlicht, damit die Melanozyten quasi wieder von den Toten erwachen können und ihren Job machen, brauchen sie auch Sonnenlicht.
Ja, das macht ja total Sinn, oder? Ich meine, stell dir mal vor, irgendwie so ein Melanozyt wird irgendwie im Winter wieder zum Leben erweckt und man würde das ja von außen gar nicht mitbekommen, weil der produziert erst dann die braune Farbe, die eben zeigt, ja, der Melanozyt ist wieder da. Die braune Farbe wird ja nur produziert, sobald die Sonne auf die Haut scheint. Das heißt, ja, das ist bestimmt eine ganz schön lange und aufwendige Geschichte, aber ich höre so ein bisschen raus, die Behandlung lohnt sich und man sollte das auf jeden Fall versuchen, damit es eben zumindest nicht schlimmer wird.
Ganz genau.
Tati, ich habe noch von so einer Creme gehört, die jetzt ganz neu zugelassen wurde, irgendwie so ein Wundermedikament aus Amerika. Hast du davon auch gehört, dass es irgendwie so ein, ist es irgendwie so ein krasses Hightech-Molekül, was irgendwie dafür sorgt, dass die Vitiligo eben nichts, 0, nichts weggezaubert ist? Ist da was dran? Kennst du das auch?
Ja, auf jeden Fall, Felix. Du redest von der Ruxolitinib-Creme, Opzelura heißt der Handelsname. Ist seit 2023 zugelassen, also sehr neu auf dem Markt. Nur für Kinder ab 12 Jahre gedacht und für Erwachsene. Funktioniert sehr, sehr gut. Man braucht auch hier viel Geduld, aber die ersten Erfahrungen, die man mit dem Medikament hat, sind sehr, sehr gut. Ich würde auf jeden Fall an eurer Stelle, liebe Herzis, auch mal euren Hautarzt auf diese Behandlungsoption ansprechen.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Und um das Ganze abzuschließen, Tati, als letzte Behandlungsmethode hattest du ja auch noch die Lichttherapie angesprochen, oder? Als ich damals am Biederstein war in der Hautklinik von der TU München, da gibt's die Lichtabteilung. Viele Grüße an alle, die kennen. Und da habe ich tatsächlich ein halbes Jahr verbracht, glaube ich. Und man muss sich das so vorstellen, das ist in so einem altehrwürdigen Gebäude und da sind ganz viele so, wie so ein medizinisches Solarium im Prinzip. Und da kommen die Leute am Morgen und lassen sich dann bestrahlen. Und ein Grund für so eine Bestrahlung zu kommen, ist zum Beispiel die Weißfleckenkrankheit. Tati, willst du noch mal kurz erklären, wie diese Behandlung genau abläuft?
Genau, also das ist nicht einfach ein Solarium, wie man das kennt, sondern das sind wirklich nur ganz spezielle UV-Strahlen. Das sind ja sogenannte UVB-Strahlen und auch nur ein ganz bestimmter Teil davon. Also es ist technisch super kompliziert. Und dann stellt man sich oder legt man sich in so eine Kabine. Die Bestrahlungszeit ist super kurz, es sind meist wenige Minuten. Und das Ganze macht man so 2 bis 3 Mal in der Woche, macht man aber auch wirklich nur dann in der entsprechenden Praxis. Und durch diese kurze UVB-Bestrahlung werden eben die Melanozyten dazu angeregt, wieder neues Pigment zu bilden. Und das klappt gut. Auch hier braucht man Durchhaltevermögen. Also wenn die Therapie anschlägt, das sieht man auch erst nach ein paar Monaten, dann muss man die Therapie auch wirklich über 12 bis 24 Monate durchführen.
Tati, beim Stichwort Solarium muss ich an unsere letzte Folge denken, wo ich mit dem Dr. Christian Posch gesprochen habe aus Wien. Und ich habe ihn so ganz frech gefragt, was er denn von Solarien hält. Und ich glaube, in dem Moment ist er fast vom Stuhl gefallen und hat so gesagt so, Felix, was hast du hier für Ideen? Das war total witzig und da muss ich jetzt gerade dran denken.
Ja, aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt anbringst, weil natürlich auch diese medizinische UVB-Behandlung, ja, führt natürlich dazu, dass die Haut Schaden nimmt. Und im schlimmsten Fall können diese Schäden ja über viele Jahre hinweg dazu führen, dass man eben Hautkrebs entwickelt. Ja, und deswegen muss man auch diese Lichttherapie bei Kindern gut oder bei Jugendlichen, man würde das ohnehin nicht bei Kindern unter 12 machen, finde ich sehr, sehr gut abwägen, ob das einfach im Verhältnis steht. Ja, wenn das Kind sehr leidet oder der Jugendliche sehr leidet und wenn andere Therapien nicht erfolgreich waren, dann kann man das überlegen, aber man muss eben sehen, dass man sonst sehr gut auf Sonnenschutz achtet und entsprechend auch regelmäßig in die Hautkrebsvorsorge gehen. Nur dann ist das wirklich eine Behandlungsoption.
Das stimmt. Und trotzdem kann man auch noch sagen, dass eben das Solarium, wo man hingeht, um sich zu bräunen, sozusagen noch eine ganz andere Geschichte ist als eben diese medizinische Bestrahlungstherapie, die man bei der Weißfleckenkrankheit machen kann. Insgesamt ist natürlich für die Kinder, die von der Weißfleckenkrankheit betroffen sind, total wichtig, dass sie sich vor der Sonne schützen. Man kann sich das ja vorstellen, weil die Haut natürlich da, wo gar kein Pigment ist, total ungeschützt ist. Das heißt, die Sonne kann voll in die Haut reingehen, ungebremst und da ihren Schaden anrichten. Das bedeutet, Kinder mit der Weißfleckenkrankheit müssen unbedingt super effektiv vor der Sonne geschützt werden.
Genau so ist es, Felix.
Tati, vielen Dank, dass du uns heute das Thema Vitiligo oder Weißfleckenkrankheit so toll nahegebracht hast. Ich habe super viel mitgenommen. Zu guter Letzt, wie in jeder Folge, noch die Frage an dich als Chefredakteurin des Kinderhautkompass. Was hast du diesen Sonntag für uns vorbereitet?
Also ihr kriegt natürlich gerne die Zusammenfassung der heutigen Folge nochmal zum Nachlesen. Und dann bin ich im Internet über zwei ganz tolle Websites gestoßen, wo man auch einfach nochmal, finde ich, sehr einfach und gut erklärt, Infos zur Weißfleckenkrankheit bekommt und wo man aber auch Kontakt zu Selbsthilfegruppen findet. Da würde ich super gerne die Links einfach in den Newsletter platzieren, dass ihr euch da mal umschauen könnt. Da könnt ihr wirklich nochmal ganz genau nachlesen, welche Behandlungen für wen wie empfohlen werden.
Tati, ich finde es super, dass du diese Selbsthilfegruppe rausgesucht hast, weil es eben auch total wichtig ist, glaube ich, für die Betroffenen zu wissen, dass es ganz viele andere gibt, die genau die gleichen Probleme haben. Und man kann sich da ganz toll austauschen und so ein bisschen drüber sprechen, wie geht man damit um, was hat geholfen, was hat nicht geholfen. Und deswegen, falls euer Kind oder ihr selbst betroffen seid, schaut euch gern diesen Link an zu der Selbsthilfegruppe, weil es total viel Sinn macht. Tati, nächste Woche ist ja der eingewachsene Zehennagel dran.
Ganz genau, Felix. Auch was gerade jetzt im Sommer bei den ganzen sportlich aktiven Kids hier, Fußballer und Hockeyspieler und was nicht, auch ein häufiges Problem darstellt, wo viele Herzis von euch gefragt haben, ob wir dazu nicht mal eine Folge machen können. Sehr, sehr gerne. Kriegt ihr nächste Woche.
Ich freue mich drauf.
Macht's gut.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.